Kultur im Radio.
Radio Kultur.
Kulturradio.
Wir haben jetzt einen ersten Gast, der kommt nicht aus Ulm, aber er hat in Ulm lange gearbeitet und hat auch noch ganz frische, jüngere Ulm-Bezüge. Vor 30 Jahren haben wir oft zusammen im Wilden Mann gesessen, im Fischerviertel, nach Vorstellung im Theater. Er war nämlich am Theater Ulm beschäftigt, damals noch Ulmer Theater, und ist jetzt der stellvertretende Intendant des Theaters Ingolstadt. Das ist der Donald Berkenhoff. Guten Morgen, Donald.
Hallo, Hein. Morgen.
Du bist ja immer ziemlich früh unterwegs, wie ich so feststelle. Heute Morgen warst du auf Facebook schon auch um 8 Uhr ungefähr.
Und ja, du hast aber nicht freiwillig.
Nicht freiwillig?
Nee, nee. Der Bund Natur wird 100 Jahre und ich habe mich mit den Herrschaften getroffen, um eine Lesung für die zu machen.
Ah ja.
Das ging nur so früh.
Ja, also du bist ja so multifunktional unterwegs da im Facebook und hast ja einige Fables. Besonders gerne postest du irgendwie interessante Stellen aus der Süddeutschen Zeitung oder dann auch Street Art in Germany, die Fotos, die oft sehr instruktiv sind, sehr lustig. Wie kommt eigentlich, sagen wir mal, ein klassischer Theatermann, der ja nicht so viel Internet hat wie du, dann trotzdem dazu, so viel dazu machen?
Na, das Erste war, erst wollte ich da überhaupt nicht hingehen, weil ich dachte, das ist völlig sinnlos. Aber wir haben natürlich vom Theater eine Facebook-Seite und die jungen Kollegen haben gesagt, wir müssen drin sein. Und dann muss man ja irgendwie, ich weiß nicht, den ganzen Tag mal drauf gucken, dass dann niemand irgendwelchen Unfall hat veröffentlicht. Mhm. Und dann habe ich halt, wenn ich so häufig bei Facebook drauf gucke, dann kann ich mich auch anmelden. Und ich habe mir tatsächlich überlegt, irgendwie, wenn ich was schreibe, möchte ich so ein erkennbares Profil sein. Also nicht so Privatheiten, so ich fahre jetzt dahin oder dahin, sondern so eine Art, so ein Rubrikendenken. Und da war das Erste, dass ich wirklich gesagt habe, ich poste jeden Morgen, was mich in der Süddeutschen am meisten beeindruckt hat, häufig stilistisch, manchmal auch politisch oder wenn ich eine Formulierung witzig finde und schreibe was darüber. Also das habe wirklich überlegt, wie kann so eine Facebook-Performance aussehen.
Mhm. Ich selbst bin ja auch schon länger jetzt bei dir in der Timeline und gucke mir das immer sehr gerne an. Ich kriege immer eine Nachricht, wenn du was gepostet hast. In den meisten Fällen muss ich sagen, das hat mich selbst überrascht, weil ich decke mich nicht so mit vielen Leuten in den Ansichten. Aber meistens, was du gepostet hast, muss ich dann unbedingt teilen und auch bei mir draufnehmen oder auch anderen noch mitteilen oder nicht nur so ein einfaches Gefällt mir drücken, sondern manchmal muss ich auch kommentieren. Ich finde das beeindruckend, wie viel du da liest und dass du dieses Konzept so durchhältst, und du hast auch ganz schön viel Fans dabei, ne?
Ja, durchaus. Also ich habe auch wirklich da Leute kennengelernt, die ich dann irgendwann auch getroffen habe. Und das ist natürlich irgendwie sehr witzig, wenn man irgendwo in einer deutschen Stadt auf der Straße angehalten wird und sagt, wir sind noch bei Facebook befreundet.
Ja, ja. Ne, ich finde auch, ich habe jetzt mit meinem Theater schon seit über 14 Jahren eine URL, also ganz früh, da war Internet gerade noch wirklich in Kinderschuhen, und ich habe das auch immer für wichtig gehalten und habe aber auch inzwischen so viel gelernt, wie man bestimmte Dinge im Netz liest,
ja,
also was man rausliest aus dem, was die Leute so posten, welche Gedanken sie weitergeben, welche Fotos sie veröffentlichen, und da sind auch eine Mordsmenge interessante Leute, die ich manchmal dann auch ganz gezielt aufsuche, in Wien zum Beispiel.
Ja.
Da fahre ich nach Wien, gucke mir Theater an und treffe mich dann aber auch mit dem Kulturmanager zum Beispiel, mit dem ich jetzt schon seit ziemlich langer Zeit immer kontaktiere, der auch gute, interessante Sachen macht. Du bist aber Theatermann eigentlich. Du bist stellvertretender Theaterleiter oder Intendant.
Ja.
In Ulm kennengelernt haben wir uns, da warst du, glaube ich, rein Regisseur, oder? Hast
also
du auch gespielt?
Ich bin als Regieassistent da hingekommen, mhm, und irgendwann ist das ja so eine beschränkte Laufbahn, war ich ein Hausregisseur, ja.
Mhm. Ja, und dann hast du aber viele Stationen gehabt. Wir haben uns dann mal irgendwann in Berlin auch getroffen.
Ja.
Das hat so einen ganz komischen Namen gehabt, irgendwie Theater zerbrochene Fenster oder wie war das?
Okay, ja.
Ja, und ihr habt eben, glaube ich, im hinteren Dorfhirschen, oder wie hieß das nochmal, wo habt ihr da gespielt?
Nee, das hieß zum westlichen Stadthirschen.
Zum westlichen Stadthirschen, also das war schon alles ziemlich schräg. Und da hast du, nach meiner Erinnerung, immer sehr viele Amerikaner ausgegraben, die man hier nicht kannte.
Ja, also eigentlich nur Amis oder Engländer. Also wir haben, also das Konzept war, dass wir nach London und nach New York gehen und uns aktuelle Stücke angucken. Und ich habe auch für den Fischer Verlag lektoriert, dass wir die Texte der Verlag kauft und ich sie noch während den Proben übersetzt habe. Mhm. Das heißt, wir haben es geschafft, dass Stücke, die in London liefen, nach 6 Wochen in Berlin zu sehen war. Und nicht diesen Umweg gehen, also ein Verlag kauft, sie gibt es einen Übersetzer, bietet sie in Dramaturgien an, da gehen 3 Jahre irgendwie ins Land. Und wir haben das also bis auf, glaube ich, 2, 3 Ausnahmen. Das eine ist wahrscheinlich, was du im zerbrochenen Fenster gesehen hast, das war Florian Wey, den wir auch aus Ulm kannten,
ja, genau,
Autor, der bei uns in Ulm Statist war und dann nicht festgestellt hat, dass er ein Theaterautor geworden ist. Und den haben wir auch, das war aber einer der wenigen deutschen Autoren, die wir gespielt haben.
Nur mal ganz am Rande, schreibt er noch weiter fürs Theater oder?
Der hat im Tagesspiegel eine Kolumne über Krimis gehabt und ich weiß, mein Ex-Produzent aus Berlin hat sich mit ihm getroffen, weil er hat eine Serie gemacht für Leute, die irgendwie im Kulturbetrieb gearbeitet haben und sich dann irgendwie eine Alternative ausdenken mussten, was sie dann machen. Aha. Weil sie beide irgendwie, inzwischen was völlig anderes machen, aber er hat irgendwie Familie und ich glaube, er schreibt für irgendwelche Firmen oder sowas.
Damals war das interessant, dass er, glaube ich, so überall abgelauscht hat, was die Leute so gesprochen haben und daraus einen Text gemacht hat, ne?
Und er hat, und vor allem einen sehr schmerzhaften, weil das Teil hieß ja, das hieß Ludwigslos. Ich habe in Ulm habe ich von ihm Fondue gemacht. Aha. Und da war ja so, dass er wirklich so den Anti-AKWs irgendwie sehr aufs Maul geguckt hat und also die Verlogenheit etwas gegeißelt hat, was man damals nicht so gern gesehen hat. Ja. Also so eine Wohngemeinschaft, die dann, weil sie ein Fondue gemacht haben, sich entschlossen haben, dass sie doch nicht nach Brokdorf fahren können.
Ja.
Und das war da irgendwie, da hat er sehr irgendwie in dieser alternativen Szene rum und das hat dann auch schon ein bisschen Feindseligkeit ausgelöst, aber das war ja spannend auch an dem Stück.
Ja, na gut, heute würde das wahrscheinlich viel schneller gehen, weil man doch alles Mögliche ganz schön hinterfragt, auf was so immer mit irgendwelchen hehren Zielen einherkommt.
Ja.
Ich habe ein bisschen auch verfolgt, leider habe ich jetzt die letzte Zeit von dir nichts wirklich gesehen, sondern nur verfolgt, was du machst. Also einmal, du bist jetzt glaube ich ein Jahr in Ingolstadt.
Das ist die zweite
ja.
Die jetzt gerade zu Ende geht morgen.
Und ihr habt also mordsmäßig Ideen gehabt. Eure Eröffnung dieser Saison war irgendwie die ganze Stadt irgendwie unter Kunst gesetzt, auf Dächern und auf Plätzen.
Auf Dächern, ja. Genau. Wir haben einen Abend gemacht, der auf Dachterrassen stattgefunden hat.
Mhm.
Und zwar irgendwie die dritte Dachterrasse war eine riesige bei Audi, wo dann ein ganzes Orchester und auch zwei Opernsänger waren und so. Und das war so, dass man irgendwie nah am Himmel sein sollte. Das hieß also Schlaflos in Ingolstadt.
Mhm.
Und es hat irgendwie fast 5 Stunden gedauert und die Leute sind mit Bussen gefahren. Und die Abschlussveranstaltung war dann auf der Donau, wo dann so brennende Schiffe und sowas vorbeigefahren sind.
Mhm.
Und jetzt machen wir irgendwie, jetzt sind wir gerade am Vorbereiten. Die Eröffnung nächste Spielzeit wird Unsichtbare Gärten heißen.
Mhm.
Und da gehen wir auch wieder durch eine große Anlage in der Stadt und machen irgendwie ganz viel so Hölderlin und aber auch ein bisschen Shakespeare, also alle, die über Gärten geschrieben haben,
Oscar
Wilde, so. Und das wird auch irgendwie, glaube ich, 5 Stunden und endet im Freibad mit einer riesigen Aktion, wo es wahrscheinlich einen Fesselballon geben wird und sowas.
Du bist du da der Ideengeber? Darf ich mal so direkt fragen, du darfst dich auch loben? Oder habt ihr ein Team, die das machen? Oder gibt es irgendjemand, der sich die Sachen ausdenkt? Oder wie
es
kommt
ist,
das?
Es ist schon ein Team. Also in dem ersten Jahr, wo wir da waren, haben wir ein Ding gemacht. Was wir durch die ganze Stadt gespielt haben, da hatten wir eine freie Gruppe aus Italien da, die das als Prinzip gemacht haben, die das auch in Liverpool im Hafen gemacht haben und bei uns in Karlsruhe mal gemacht haben und so. Die also zwei Stunden lang eine x-beliebige Stadt in eine italienische Stadt verwandeln.
Mhm.
Und das haben wir so, das war so ein Erfolg, also da sind in 2 Nächten über 4000 Leute durchgelaufen.
Mhm.
Und da haben wir gedacht, das müssen wir halt unbedingt wieder machen. Und die Leute haben uns dafür geliebt.
Mhm.
So. Und dann haben wir noch so, also das war die Eröffnung, wo wir hierher gekommen sind. Und dann haben wir noch so die erste Nacht der Spielzeit, wo wir so ein bisschen aus Stücken vorgespielt haben und so Improvisationssachen gemacht haben, war die Sache, wir machen irgendwie eine große Party und alle Leute, es kostet keinen Eintritt, alle Leute müssen was zu essen mitbringen.
Mhm. Ah ja, da haben wir gegrillt und sowas. Ne? Ja.
Und dann hatten wir wirklich ein 30 Meter langes kaltes Buffet und das haben wir jetzt auch wiederholt. Und das ist jetzt hier wirklich Tradition, dass man Spielzeiteröffnung heißt, irgendwie 2 Nächte quer durch die Stadt spielen und dann eine Nacht im Theater und die Leute bringen das Essen mit.
Aha. Super.
Und das wird jedes Mal mehr und opulenter und das ist natürlich, ist es ein Team, aber dann kriegt auch jeder irgendwie so klar zugewiesene Aufgaben, weil das ist also vom Organisatorischen einfach so extrem.
Mhm. Also man kann ja sagen, dass ihr als Stadttheater Ingolstadt jetzt irgendwie doch ganz schön was in Bewegung setzt, was viele andere Theater nicht schaffen, weil sie sich zu sehr in ihren Elfenbeintürmen noch befinden.
Ja, aber das war auch dieses, also als wir kamen, hieß dieses Theater ja nur Theater Ingolstadt, also dieses, es war ein sehr, sehr bewusster Schritt zu sagen, wir machen Stadttheater.
Mhm.
Also das ist auch nicht das Schielen nach den überregionalen Feuilleton oder, sondern zu sagen, also wir haben im ersten Jahr, das hieß das Spielzeitmotto Fremde Heimat, da haben wir auch sehr auf süddeutsche Autoren oder Österreicher und so gesetzt und so, dann natürlich auch dabei zu sagen, wir spielen natürlich Jelinek, also es ist jetzt nicht so ein Heimattheater oder so, ne? Und vor allem, wir machen die Tür auf. Wir haben eine Reihe, die heißt Downtowns, wo wir Plätze in der Stadt suchen, also wo ich eine Altstadtwohnung bespielt habe, wo wir irgendwie die Bühne eines Sportvereines schon bespielt haben, jetzt irgendwie den Hof eines Klosters bespielen und so. Und wir machen relativ viel Aktionen in der Stadt und wollen jetzt auch also so ein Stück über Ingolstadt entwickeln. Und dazu haben wir einen Sprechcontainer auf dem Rathausplatz aufgestellt, der irgendwie jeden Tag 12 Stunden auf war, wo Leute sich vor eine Kamera setzen können ihre Geschichte mit Ingolstadt erzählen und so. Mhm. Das ist uns leider von irgendwelchen Jugendlichen völlig ruiniert worden und kaputtgeschlagen worden, das Nacht so. Deshalb ist er jetzt nicht mehr da. Aber wir machen auch in der nächsten Spielzeit eine sogenannte Visionenwerkstatt mit noch ein paar anderen. Da geht es um Städte der Zukunft. Wie wollen wir leben? Und da wird es auch 3 große Projekte geben, die im Stadtraum von Ingolstadt stattfinden, also nicht im Theater. Mhm. Und die Erfahrung ist natürlich zu sagen, dass da ganz viele Leute kommen, die sonst nicht ins Theater gehen. Und die dann sagen irgendwie, das ist ja interessant, was ihr macht, und wirklich mal irgendwie die Schwellenangst da, die es scheinbar immer noch gibt, also durchs Foyer zu gehen oder so überwinden und mal gucken, was man sonst so macht. Mhm.
Donald, ich freue mich sehr, dass du am Telefon bist. Wir haben jetzt schon 10 Minuten gesprochen. Ich würde gerne zwischendurch noch eine Musik spielen. Kannst du noch dranbleiben?
Ich bleib dran.
Ja, dann hörst du jetzt als nächstes aus der ganz neuen CD von Helmut Hattler, die noch gar nicht offiziell zu haben ist. Sie kommt erst am 4. August oder 2. August. Ich gucke gleich nochmal drauf auf die Pressemitteilung, in die Plattenläden oder in den Verkauf überhaupt. Und sie heißt The Kite, der Drachen. Und das ist den Titelsong daraus spielen wir jetzt mal. Den hören wir zusammen an. Ich höre ihn auch zum ersten Mal. Und dann sprechen wir nachher nochmal kurz weiter. Ja? Ciao, bis gleich. Das war der Titelsong The Kite aus dem neuen Album mit dem gleichen Titel von Helmut Hattler. Es ist das 7. Hattler-Album und hat 12 Titel. Auf diesem Album spielen wieder etliche Leute mit, die wir kennen, und produziert wird das Ganze unter dem Label Bassball Recordings und 36 Music. Da steckt ja der Jürgen Schlachter dahinter, der auch als Drummer sehr oft mit Hattler zusammengearbeitet hat. Die Sängerin müssen wir noch erwähnen, Fola Dada, ja, die mit ihrer doch relativ markanten Altstimme hier sehr prägend ist. 2 Songs, wir spielen gleich nochmal einen, wo sie singt, und dann suchen wir eins raus, wo der Joe Kraus, er spielt auf 4 Stücken mit, die Trompete spielt mit einer Melodie. Donald, kennst du Hattler und hat dir die Musik gefallen, oder?
Also meins ist es nicht. Aha. So, ich bin ja eher so irgendwie ein bisschen die düstere Fraktion irgendwie so. Also ich bin so ein absoluter Nick Cave-Fan und sowas. Aha. Und mir ist das irgendwie so. Ich höre das ganz gern, aber dann höre ich nicht wirklich hin.
Aha. Ja.
So, also wenn Musik mich irgendwie erwischen soll oder so, dann ist es meistens schon irgendwie. Also so, bin auch so ein totaler Waits-Fan und sowas. Und sowas höre ich sehr gern.
Ja, so Hattler ist natürlich hier das Aushängeschild von Ulm sozusagen, Ulm-Neu-Ulm der Region. Immer wird er noch geführt als unter den 10 weltbesten Bassisten. Ja. Und bei dieser Platte oder bei dieser CD, bei diesem Album hat er jetzt versucht, mal den Bass aus diesem rhythmusgebenden Part herauszuholen und auch ein bisschen melodisch und musikalisch da. Also ich muss mir auch in Ruhe anhören. Wie gesagt, ich höre es auch zum ersten Mal, bin sehr gespannt, was sonst rauskommt. Jetzt zu dir zurück. Du hast zuletzt auch in Ulm inszeniert, in dieser jetzt zu Ende gehenden Spielzeit.
Ja.
Und es war aus deiner Sicht erfolgreich, oder wie siehst du das?
Also das Haus sagt, es war erfolgreich, was mich total verblüfft hat. Ich meine, das war ja nur erstmal so ein Stück, wo man denkt, irgendwie, was stelle ich damit an? Also Bernarda Albers Haus, irgendwie ein Haufen Frauen in den 30er Jahren in irgendwelchen spanischen Dörfern. Und die Kollegen haben mich jetzt neulich besucht und haben gesagt, also es war in der Spielzeit die bestbesuchteste Aufführung, also was mich sehr verblüfft hat.
Ja, Glückwunsch.
Ja, und also das war schon eine schöne Arbeit. Das war halt nur irgendwie so mit mir und Ulm irgendwie ein bisschen seltsam, weil man kommt so an ein Haus zurück und kennt sich besser aus als alle, die da sind.
Aha.
Aber man kennt gar keinen mehr und alle versuchen einen irgendwelche Wege zu zeigen und ich denke, ich kenne einen kürzeren eigentlich und so.
Aha. Wie ist es überhaupt, sagen wir, die Bedingungen jetzt? Du bist fast der Hausherr, also halb in Ingolstadt und hier bist du Gast. Wie sind die Produktionsbedingungen so? Ist es leichter, in der Fremde zu arbeiten oder leichter, wenn man zu Hause ist? Und,
es ist leichter, in der Fremde zu arbeiten, aber nicht schöner. Also leichter ist natürlich die Geschichte sofort zu sagen, also man wird ja für was Bestimmtes engagiert und die Intendanten kennen einen. Und die stellen einem bestimmte Bedingungen zur Verfügung. Und das heißt, wenn eine Bedingung nicht erfüllt wird, kann man ganz schnell mal sagen, okay, dann lassen wir es und ich reiß einfach ab oder so. Mhm. Also wenn man am Haus irgendwie verantwortlich ist und sagt, ich brauche jetzt diesen Schauspieler und es kommt ein anderer Regisseur, der Gast ist oder so, dann heißt es, es ist auch dein Ensemble und dann machst du es halt mit dem anderen oder so. Da muss man irgendwie immer so die Kompromisse machen. Oder wir wissen manchmal, dass wir unsere Technik ziemlich an die Grenze führen, dann zu sagen, okay, dann machen wir mal eine Bühnenprobe weniger oder mit einer markierten Dekoration. Das hast du alles als Gastregisseur nicht. Mhm. Es ist dieses immer 6 Wochen irgendwo wohnen und mittags durch die Fußgängerzone dappen oder so. Das hat mich wieder grässlich genervt. Ich war dann auch noch im Dezember in Ulm, also wo die Weihnachtsmarktmentalität mich dann auch immer irgendwie einholt, so, dass ich denke, ich mag gar nicht mehr rausgehen. Und dann habe ich mich entschlossen, habe gesagt, so jetzt hatte sich, ich mache in Ingolstadt eine Inszenierung mehr und dafür gehe ich nicht mehr gastieren.
Mhm, wunderbar,
so,
das
ja. Das habe ich dann auch, weil von Schuttnitz wollte ja unbedingt, dass ich wiederkomme und ich habe gesagt, ich glaube, das ist der Punkt erreicht, dass ich nicht mehr irgendwie permanent mit der Reisetasche auf irgendwelchen Couchen übernachten möchte. Mhm.
Also ich habe von Peimann mal gehört, da war er noch in Bochum und hat er gesagt, ich mache Theater für Bochum, das heißt für einen Umkreis von 15 Kilometern. Es ist ja so, Ingolstadt und Ulm, das sind ja schon auch ein bisschen Mentalitäts mäßig große Unterschiede, denke ich mal. Und wenn man irgendwo hingeht, kann man ja jetzt sich nicht lange auf diese Mentalität einstellen. Man macht sozusagen ein Konzept, denke ich mal. Und ob das dann genau passt, ist ja nicht mal ganz klar. Dass es bei dir so gepasst hat, dass die Leute reingekommen sind, ist natürlich wunderbar.
Ja, aber es war halt auch tatsächlich ein bekanntes Haus oder so. Und ich meine, ich war ja im Endeffekt, war ich jetzt ja, also glaube ich, Ulm das Haus, wo ich Karlsruhe war ich noch länger, wenn Ulm war ich 7 Jahre oder so. Das ist schon eine lange Zeit eigentlich.
Mhm. Wie lange warst du noch mal in Tübingen am Landestheater?
Nur 4.
Nur 4, mhm.
Ja.
Ja. Hat man da von bestimmten Geist in Tübingen noch was gespürt zu der
Total.
Zeit?
Total.
Ja.
Die ganze Stadt ist das. Also ich meine, wenn du permanent irgendwie hast, Walter Jens kommt in eine Premiere und alle nur fragen, wie hat es Walter Jens gefallen? Also die ganze Stadt hat sich darum gedreht und er hat es auch irgendwie relativ laut im Foyer verkündet, was ihm gefallen hat und was nicht. Und aber dieser unglaubliche Stolz auf Bildung. Und also der hat die ganze Stadt durchwirkt und alles, was ins Theater kam. Und die haben auch wirklich so ihr Theater geliebt und die hatten so eine Einstellung zu Klassikern. Also die wollten die nicht so wirklich klassisch haben, aber dass man sie spielen muss und so, das war irgendwie im bestimmten Segment war das in Tübingen viel leichter. Und das ist natürlich auch ein schöner Fleck, um da zu leben. Also es ist ein bisschen, ich habe in der Zeit ja immer noch in Berlin gelebt und bin immer so hin und her gefahren. Und immer, wenn ich nach Tübingen kam, habe ich gesagt, hier ist die Insel der Seligen. Ihr wisst gar nicht, wie das Leben so wirklich ist.
Aha. Ja, da gibt es ja auch ein Zimmertheater, das ja immerhin darauf verweisen kann, dass zum Beispiel Tabori da gespielt hat oder inszeniert hat. Das sind natürlich Sachen, die kann man hier gar nicht aufweisen.
Ja, aber ich meine, das war auch immer so eine erstaunliche Institution, weil das ist ja dann auch irgendwie den geringen Etats abgekämpft und mit wirklich, also das klappt mir ja gar nicht mit, was das Zimmertheater da irgendwie auskommen muss und so. Und was die immer wieder da losmachen. Und das war ja so, wenn das LTT ist ja eine Landesbühne, also die da muss man ja gucken, dass man auch irgendwie weit durch Schwaben irgendwie überall rumfährt, dass da auch für die was dabei ist. Aber, und das Zimmertheater immer wirklich sich lange um die Moderne gekümmert hat.
Mhm.
Und irgendwann ist es umgeschlagen, also dann war ja, als wir da waren, haben wir auf einmal unheimlich viel Uraufführungen gemacht. Und dann kam ja irgendwie so die Ära Vera Sturm, Hermann Beil am Zimmertheater und auf einmal fingen die an, der Goethe zu spielen und Hamlet zu spielen.
Mhm. Naja, das ist natürlich immer sehr schwierig, wenn man in einer Konkurrenzsituation ist, Konkurrenz will ich nicht sagen, aber Mitbewerber ums Publikum, ja. Wie positioniert man sich? Macht man genau das Gegenteil? Oder ein bisschen ist aber so, aus meiner Sicht, was die großen Häuser spielen und so, das färbt dann auf die Kleinen inzwischen ab, ähnlich wie beim Sport. Wenn irgendwie herausragende Leistungen in irgendeinem Sportart, dann rennen alle hinterher und wollen auch Tennis spielen.
Wir haben ja das, also mit diesem Projekt, was wir in Berlin gemacht haben, das war ja nun auch klein, irgendwie so, also von den Räumen und so. Und das ist natürlich, also wir haben da so einen bestimmten Stil und sondern ich finde, also diese kleinen Räume erlauben einfach eine Form von Theater, die so viel persönlicher und intimer ist, als das, was du auf der großen Bühne machen kannst. Mhm. Also wenn du in Einheit dran denken musst, wie laut spreche ich oder so, yeah. Oder dass ich eine Szene nicht hinten an der Wand spielen kann. Und ich meine, die meisten Betonbauten in Ulm ja auch, da gibt es ja akustische Löcher in der Mitte. Yeah. Also das heißt, du kannst keinen normalen Satz sagen. Du musst immer irgendwie das gescheit abstützen, gescheit atmen und so. Und das ist natürlich auch eine gewisse Unnatur im Sprechen, die auch auf die Schauspieler eine Auswirkung hat. Yeah. Und du musst viel größer, also wenn du in der 20. Reihe sitzt, guckst du ja weiter, du siehst eine Mimik nicht mehr. Ja. Also das heißt, du musst eine Haltung auch in die Körper nehmen, mhm. Also dass man überhaupt mitkriegt, wer spricht. Und wenn du was wie Zimmertheater oder so ein Kammertheater hast und so, und du kannst einfach irgendwie zwei Leute am Tisch, da kann eine Welt entstehen. Ja. Und das kann so persönlich sein und man ist so dabei.
Mhm. Also du sprichst mir gerade sehr aus der Seele, ich könnte schon wieder ein Like klicken und vielleicht einen kurzen Kommentar zu geben. Ich habe mich sehr gefreut, dass du zur Verfügung gestanden hast. Ich würde gerne stundenlang mit dir weiter plaudern, aber ich habe noch weitere Gäste und du weißt, irgendwann wird es dann zu speziell. Ja, ja. Dann reden wir beide über Theater machen und so weiter. Ja. Und ob das andere Publikum das so hören möchte, wird man sehen hinterher. Die reagieren ja. Vielen Dank, dass du zur Verfügung gestanden hast.
Ich komme demnächst mal in Unfall bei, der ruft dich an.
Ja, toi, toi, toi jetzt für den Spielzeitschluss und gute Planung für die neue Spielzeit. Und
bis bald.
Jetzt spielen wir nochmal einen Hattler.
Genau. Okay.
Ciao.
Ciao. Kulturradio.